Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Wekelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Es ist ein kleines Organ, die Bauchspeicheldrüse wiegt gerade mal 100 Gramm, aber sie stellt viele wichtige Stoffe daher, für die Verdauung wichtige Stoffe, wie etwa Enzyme. Und über das Insulin, das die Bauchspeicheldrüse auch herstellt, reguliert sie den Blutzuckerspiegel. Starke Bauchschmerzen, Fieber, Übelkeit, Herzrasen, ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse kann das anzeigen, zum Beispiel eine akute Entzündung. Das kann sich plötzlich und heftig bemerkbar machen. Ausgelöst werden kann eine solche Entzündung zuweilen, auch ganz einfach durch Gallensteine. Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von eigenen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des für Sie kostenfreien Hörertelefons, 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schreiben, dann bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie bitte dran, wenn Sie zurückgerufen werden wollen, schreiben Sie bitte Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Rheumatoide Arthritis, lässt sich der Ausbruch der Krankheit bei Risikopatienten abwenden? Außerdem HIV-Infektionen mit Medikamenten vorbeugen. Eine 2-Monats-Spritze steht vor der Zulassung in Europa. In Deutschland wird es sie aus Kostengründen voraussichtlich nicht geben. Und invasive Pilzinfektionen. Die Produktion eines wichtigen Pilzmedikamentes ist eingestellt worden. Was bedeutet das für die Patienten? Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Studiogast vorstellen. Professor Uwe Wittel ist geschäftsführender Oberarzt und er ist Leiter des Internationalen Pankreaskarzinomzentrums an der Klinik für Allgemein-Viszeralchirurgie am Universitätsklinikum in Freiburg. Schönen guten Morgen, Herr Professor Wittel.
Guten Morgen.
Die Bauchspeicheldrüse, klein aber hoch.
Ja, so könnte man das durchaus sagen. Insbesondere bei Entzündungen ist die Bauchspeicheldrüse ein sehr gefährliches Organ, wo eben ein kleines Organ sehr, sehr große Schäden anrichten kann.
Inwiefern dann? Also was passiert, wenn sie sich entzündet?
Wenn die Bauchspeicheldrüse entzündet oder sich entzündet, dann kommt es zu einer Aktivierung einer kompletten Entzündungskaskade, die den gesamten Körper dann auch betreffen kann, wo es zu schweren Lungenschäden kommen kann und auch zu anderen Organversagen wie einem Nierenversagen oder Leberversagen, das einfach aufgrund dieser schweren Entzündung und der darauf folgenden Immunreaktion des Körpers auftreten kann.
Das heißt, es ist wirklich ein Notfall?
Das ist ein echter Notfall, ja.
Wie wendet man sozusagen diesen Entzündungssturm im Körper dann ab? Also was muss dann passieren?
Ja, das ist das Zweite, was natürlich sehr kritisch an der Erkrankung ist. Es gibt eigentlich keine kausale Therapie, also keine Therapie, die den Grund des Übels anpackt, sondern man kann lediglich die Symptome behandeln. Das heißt, tritt eine schwere Entzündung im Körper auf der Bauchspeicheldrüse, dann kann man nur im Prinzip durch zum Beispiel Flüssigkeitsgabe die Folgen davon lindern. Man kann aber eben nicht den Entzündungsprozess aufhalten, stoppen oder gar umkehren. Das ist leider nicht möglich.
Mhm. Gibt es Abstufungen? Also gibt es milde Entzündungen, die man nicht so direkt merkt?
Ja, also sagen wir so, die Bauchspeicheldrüsenentzündung spürt man in aller Regel immer. Also sie führt in aller Regel zu Schmerzen, insbesondere dann, wenn es eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung ist, treten typischerweise gürtelförmige Oberbauchschmerzen auf, also Schmerzen, die in der Mitte des Oberbauches entstehen und Richtung Rücken ziehen. Das ist ein ganz typisches Symptom der Erkrankung. Das heißt, man kann sie nicht bemerken, das ist eher ungewöhnlich. Mhm. Es gibt aber die meisten Formen der Bauchspeicheldrüsenentzündung verlaufen in aller Regel harmloser. Lediglich 10% oder weniger laufen als schwere Formen. Die 80-90% der Erkrankungen sind selbstlimitierend. Das heißt, nach 3, 4, 5 Tagen der Symptomtherapie kommt es zu einer Verbesserung und im Prinzip zu einem Abheilen im Bereich der Bauchspeicheldrüse und auch damit eben nicht zu diesen gravierenden Folgen.
Kommt so eine Entzündung aus heiterem Himmel oder anders gefragt, was löst das aus? Also woher kommt diese Entzündung?
Ja, man kann das dritteln im Prinzip. Ein Drittel der Entzündungen kommen von Gallensteinen. Das heißt, wenn kleine Gallensteine den Gallengang herunterwandern, verstopfen sie den Ausgang, der gemeinsam mit der Bauchspeicheldrüse angelegt ist.
Das heißt, dann kommst du zu einem Rückstau, oder?
Es kommt dann zu einem Stau, genau. Es kommt zu einem Stau der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüsenwege. Und das löst diese Entzündung aus. Das ist ein Drittel. Ein weiteres Drittel sind übermäßiger Alkoholkonsum. Da sind insbesondere die höherprozentigen Alkoholiker ein Problem. Und ein letztes Drittel weiß man einfach nicht. Das heißt, man weiß bei einem Drittel der Patienten eigentlich nicht, warum die Bauchspeicheldrüse sich entzündet hat.
Das heißt, das kann auch aus heiterem Himmel kommen, oder?
Das ist leider oft so, ja.
Schmerzmittel, spielen die eine Rolle?
Nicht die Einnahme der Schmerzmittel spielt eigentlich die Rolle, sondern sie werden letztlich dann im Schub gegeben und das ist auch die Therapie der Wahl.
Aber wenn man so eine heftige Entzündung hat, ist schon der Weg ins Krankenhaus der richtige Weg, oder?
Das ist in aller Regel, stellen sich die Patienten im Krankenhaus vor, schon allein aufgrund dessen, dass die Schmerzen zu Hause in aller Regel nicht ausgehalten werden können.
Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat einen Patienten getroffen, bei dem fing auch alles mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung an. Hans Berg ist es, von der Selbsthilfegruppe Arbeitskreis der Pankreatektomierten in Heppenheim.
1998 fing das bei mir an mit Bauchschmerzen. Das veranlasste mich dazu, dass ich zu meinem Hausarzt bin und habe ihm das mal erzählt. Und er hat dann gleich einen Plan festgelegt. Also wir machen eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung. Und beim Rausgehen habe ich noch gesagt, oh, schreiben Sie mir bitte noch ein paar Rückenmassagen auf, weil ich auch so Rückenschmerzen habe. Und da hat es bei ihm schon mal Klick gemacht. Und er hatte die Werte von der Bauchspeicheldrüse mit abgenommen und mit eingesendet, weil er wusste, dass die Bauchspeicheldrüse in den Rücken abstrahlt. Und am nächsten Tag hat er mich schon angerufen, hat er gesagt, lieber Herr Berg, Sie haben eine massive Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und dann musste alles relativ schnell gehen. Bin dann in eine Klinik. Und da war dann ein Arzt in Bruchsal, der sich sehr gut auskannte damit. Und dann bin ich operiert worden. Und dann kam nach einer Woche der histologische Befund zurück. Und dann ging morgens die Tür auf und es kamen 4 oder 5 Weißkittel rein. Ja, wir hätten was miteinander zu besprechen. Und dann haben sie gesagt, dass da Krebszellen gefunden wurden. Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich 37 Jahre alt. Und dann habe ich erst mal mit meiner ehemaligen Familie, mit meinen Kindern mal noch telefoniert und, ja, ich sage mal, so ein bisschen Abschied genommen. Weil das, was man da hörte, was mir gesagt wurde, war nicht gerade schön und eher besorgniserregend. Dann wurde eine zweite Operation angesetzt, bei der dann im Endeffekt der Rest der Bauchspeicheldrüse und ganz viel drumherum, also der restliche Magen bis auf den kleinen Mageneingang, alles rausoperiert wurde und noch Gewebe drumherum rausgenommen wurde, sodass die Bauchspeicheldrüse, der Zwölffingerdarm, der Magen, die Milz, die Galle, alles komplett entfernt wurde. Es wurde mir dann auch gleich gesagt, dass das Leben, das ich vorher führte, also selbstständig und Gastronomiebetrieb, dass das wohl nicht mehr funktionieren würde. Und alles in allem war ich 146 Tage im klinischen Bereich. Beschwerdefrei kann man danach nicht mehr sein. Man ist nie mehr so leistungsfähig, wie das früher mal war. Das Immunsystem ist etwas angeschlagen. Es ist nicht, wie es vorher war. Es ist ein ganz anderes Leben. Aber ich lebe und das Ganze war jetzt vor 25 Jahren. Exakt auf die Tage.
Hans Berg von einer Bauchspeicheldrüsen-Selbsthilfegruppe in Heppenheim. Und meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit ihm gesprochen. Herr Wittel, da waren ja ganz viele Sachen, die wir vielleicht nochmal aufgreifen sollten. Lässt sich denn eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse schon im Blut sozusagen messen
und rauskriegen? Typischerweise, also die Diagnose der Pankreatitis ist oder der Bauchspeicheldrüsenentzündung ist eigentlich relativ einfach. Es ist definiert als dreifache Erhöhung der Bauchspeicheldrüsenenzyme im Blut. Das heißt, die liegen normalerweise ungefähr bei 70 und wenn die knapp 200 oder darüber liegen, dann hat man schon einen Faktor, der die Diagnose der Bauchspeicheldrüsenentzündung dazu berechtigt. Der zweite Faktor wären dann zum Beispiel die Schmerzen und man braucht eben zwei Faktoren, um letztlich sagen zu dürfen, dass das eine Bauchspeicheldrüsenentzündung auch ist. Das ist also eine rein klinische und laborchemische Diagnose, keine bildgebende Diagnose.
Ja. Was würde man denn an Bildgebung auch noch zusätzlich machen wollen? Oder braucht man das überhaupt bei einer Entzündung?
Bei einer Entzündung würde man typischerweise nach einigen Tagen des Verlaufes, insbesondere dann, wenn man merkt, dass es eher ein schwererer Verlauf ist, ein CT des Bauchraumes anfertigen. Man macht das deswegen nicht gleich sofort, weil man die Durchblutungsstörungen der Bauchspeicheldrüse typischerweise nicht gleich am Anfang der Entzündung bemerkt, sondern erst nach 4-5 Tagen, die sie sich einstellen. Und letztlich sind die abgestorbenen Gewebeanteile bei so einer Entzündung ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf.
Muss denn auch häufig operiert werden? Oder ist das eher die Ausnahme?
Die akute Bauchspeicheldrüsen.
Also wie das bei Herrn Berg war dann.
Ja. Die akute Bauchspeicheldrüsenentzündung ist heute typischerweise keine primäre Operationsindikation, sondern eigentlich nur bei Komplikationen. Man versucht da so wenig wie möglich zu operieren. Man hat einfach im Laufe der letzten Jahrzehnte gesehen, dass je weniger aggressiv man da chirurgisch tätig wird, umso besser wird auch die Prognose des Patienten. Bloß manchmal ist es eben nötig, um Komplikationen zu behandeln, wenn weitere Probleme auftreten, wie zum Beispiel Flüssigkeiten, die sich nicht ableiten lassen, die bakteriell entzündet sind, dann muss man manchmal tatsächlich operieren.
Dann kam für Herrn Berger die Diagnose auch recht aus heiterem Himmel. Das hieß, da sind Krebszellen. Das ist ja eine Befürchtung, die viele Menschen haben. Erhöht das eine Entzündung, das Risiko für einen Tumor? Oder war es eher die Entzündung als Reaktion auf die Tumorerkrankung?
Es gibt beides. Die chronische Entzündung der Bauchspeicheldrüse, also nicht dieses Akute, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, sondern diese chronische Entzündung, die eben über viele Jahre eine Entzündungsreaktion in der Bauchspeicheldrüse beinhaltet, die erhöht das Krebsrisiko ungefähr um den Faktor 200. Also das heißt, das da besteht eine relativ deutliche Erhöhung des Krebsrisikos. In dem Fall des Herrn Berghoff ist es so, dass wahrscheinlich zufällig im Rahmen der Operation Gewebe entnommen worden ist und weggeschickt worden ist und sich zufällig dort eben ein Tumor in diesem Gewebe gezeigt hat. Es ist tatsächlich so, dass bis 10% der Erstmanifestationen des Bauchspeicheldrüsenkrebses als Bauchspeicheldrüsenentzündung sich zeigen können.
Und dann ist die Frage bei einem Tumor, dann wird in der Regel ja doch operiert, wenn es geht. Mhm. Wann geht es? Also wenn es früh genug erkannt wird?
Also wenn ein Tumor ein Tumorverdacht in der Bauchspeicheldrüse besteht, sollte man stets operieren, wenn keine Kontraindikationen dazu vorliegen. Die akute Entzündung ist eigentlich kein guter Zeitpunkt für eine Operation. Das heißt, man muss diese Entzündung ein paar Tage, besser 3-4 Wochen abklingen lassen und kann dann eigentlich gefahrlos operieren. Wenn es geht, sollte man tatsächlich so ein bisschen abwarten nach einer akuten Entzündung, bis man operiert.
Gehen wir mal weg von dem speziellen Fall. Wie sieht das denn überhaupt aus? Das heißt immer Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist ein Krebs, der häufig eher spät erkannt wird, weil er eben sehr spät erst Probleme macht. Stimmt das?
Das ist leider tatsächlich so. Der Bauchspeicheldrüsenkrebs ist sehr lange asymptomatisch. Häufig führt er als erstes Symptom zu unspezifischen Bauchschmerzen. Das sind gerade wieder diese Oberbauchschmerzen, die möglicherweise in den Rücken ausstrahlen. Viele Patienten werden, bevor sie die Diagnose des Bauchspeicheldrüsenkrebses bekommen, auch zum Orthopäden geschickt, weil sie einfach Rückenschmerzen über Rückenschmerzen klagen, sodass das eines der ersten Symptome ist. Das zweite Symptom, das auftritt insbesondere dann, wenn im Kopf der Bauchspeicheldrüse ein Tumor sich entwickelt hat, ist, dass der Patient einen Gallestau bekommt. Das nennt man im medizinischen Jargon einen Ikterus. Er bekommt dann einen Gallestau, das heißt, die Augen werden gelb, die Haut wird gelb, ohne dass der Patient dabei Schmerzen hat.
Also was man so Gelbsucht nennt.
Gelbsucht, genau. Also schmerzfreie Gelbsucht wäre im Prinzip der beste Ausdruck dafür.
Ansonsten werden häufig noch so andere, aber auch relativ unspezifische Symptome genannt. Also so Appetitmangel, Gewichtsverlust, also der gar nicht beabsichtigt ist.
Sehr typisch ist der Gewichtsverlust. Das ist auch, was es viele Patienten berichten, dass sie über die letzte Zeit, obwohl sie es eigentlich gar nicht vorhatten, 3-4 Kilo Gewicht verloren haben. Das ist ein relativ häufiges Symptom, ja.
Woher kommt das, dass die Menschen schnell Gewicht verlieren?
Der Bauchspeicheldrüsentumor hat natürlich zwei zwei Probleme. Zum einen werden die Verdauungsenzyme nicht mehr in der gleichen Menge ausgeschüttet wie vorher. Das heißt, die Verdauung ist nicht mehr so perfekt, wie sie ohne den Tumor war. Und es wird natürlich viel Energie, die als Nahrung zugenommen wird, einfach wieder ausgeschieden, ohne dass der Körper was davon hat, weil es eben nicht aufgeschlossen werden kann. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass der Tumor auch den Stoffwechsel verändert und auch zu einer Auszehrung des Patienten führt. Insbesondere sieht man das in den fortgeschrittenen Stadien dann, wo Patienten wirklich eine Auszehrung aufweisen, obwohl sie viel essen und auch gut essen können, das eben auftritt.
Die Bauchspeicheldrüse hat ja wichtige Funktionen bei der Verdauung. Das heißt, sieht man auch oder ist ein Warnzeichen, auch wenn sich der Stuhlgang verändert, also wenn die Konsistenz sich zum Beispiel verändert?
Das kann es durchaus sein, wobei die Patienten das sehr selten bemerken, dass praktisch diese fehlende Fettverdauung, die zunehmende Blähungen, die dabei auftreten oder eben auch mehrere Durchfälle am Tag, das kann auftreten, aber ich kann mich eigentlich an keinen Patienten erinnern, wo das letztlich zur Diagnose des Bauchspeicheldrüsenkarzinoms geführt hat.
Also im Vordergrund stehen dann eher andere Sachen, Schmerzen, Rückenschmerzen, genau. Also Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, ja. Und Gewichtsverlust. Woher kommt eigentlich, also warum entsteht dieser Tumor? Ist das Zufall oder gibt es zum Beispiel auch Familien, wo das gehäufter vorkommt?
Ja, es ist in aller Regel Zufall, muss man sagen. In sehr wenigen Fällen, das sind wenige Prozent der Bauchspeicheldrüsenkarzinome, ist eine familiäre Genese gegeben. Da ist gefordert, dass über zwei Vorgenerationen der Tumor aufgetreten sein muss. Das ist sehr, sehr selten der Fall in unserer Erfahrung, muss man sagen, dass das so häufig aufgetreten worden ist. Und insbesondere bei älteren Patienten ist oft nicht bekannt, woran die Großeltern natürlich gestorben sind. Aber es gibt es. Es ist in mehreren Syndromen sozusagen beschrieben, aber es ist selten.
Ja. Und gibt es andere Ursachen? Also eine haben Sie schon genannt. Also eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung erhöht das Risiko dramatisch.
Genau. Es gibt einen Risikofaktor, der beeinflussbar ist. Das ist das Rauchen. Es ist so, dass das Rauchen das Pankreaskarzinomrisiko deutlich erhöht. Und wenn man auch aufhört zu rauchen, relativ rasch wieder senkt. So dass das ein Risikofaktor für das Auftreten eines Pankreaskarzinoms, das Rauchen.
Und wie sieht es beim Alkohol aus?
Der Alkohol führt eher zur Entzündung und weniger zum Karzinom. Also dadurch dann eben über die Schiene, dass eben eine chronische Entzündung auftreten kann durch den Alkohol. Dadurch wird das natürlich auch das Karzinomrisiko erhöht. Aber gelegentlicher Alkohol alleine ist kein Risikofaktor.
Übergewicht?
Ist ein Risikofaktor dafür. Das tritt etwas häufiger in Patienten auf. Das ist auch einer, ja.
Sie haben vorhin gesagt, dass es nach wie vor tatsächlich so, dass ein Pankreaskarzinom oft relativ spät entdeckt wird. Dann ist die Frage, kann man noch operieren oder nicht? Das ist wahrscheinlich eine wichtige Frage für die, um abzuschätzen, wie es weitergeht, oder?
Absolut, das verändert die Prognose erheblich. Gelingt es, den Bauchspeicheldrüsentumor chirurgisch zu entfernen, verbessert sich die Prognose der Patienten sehr, sehr deutlich. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann kann man lediglich durch eine Chemotherapie das Tumorwachstum bremsen, aufhalten und ein Stück weit umkehren. Man wird aber sicherlich keine Heilung mehr erreichen können.
Wie oft kann man denn operieren? Also gibt es da Zahlen?
Dass man kann ungefähr 20% der Patienten bei der Diagnose operieren. Bei den anderen 80% bestehen Kontraindikationen. Das sind meistens Tumorstreuung, die bereits zum Zeitpunkt der Diagnose aufgetreten ist, die Operation unmöglich machen. In 20-30% der Fällen ist der Tumor auch lokal so weit fortgeschritten, dass er an Blutgefäße herangewachsen ist, die für die Leberdurchblutung notwendig sind oder für die Darmdurchblutung, sodass hier auch keine primäre Operation möglich ist.
Das Problem bei der Bauchspeicheldrüse ist ja auch so ein bisschen, dass sie so eingebettet ist in andere Organe, muss eigentlich immer so radikal operiert werden. Häufig wird ja berichtet, dass dann Teile vom Zwölffingerdarm weggenommen werden, dass ein Teil vom Magen weggenommen wird.
Ja, sie liegt in der Mitte des Körpers. Das ist bedingt, das macht das natürlich etwas komplizierter immer für den Chirurgen, wenn es nicht so an der Oberfläche liegt. Es bestehen im Prinzip für die bösartigen Tumorerkrankungen zwei beziehungsweise drei Operationen. Das eine ist die linksseitige Resektion der Bauchspeicheldrüse. Da ist die Achse der Venen, die das Blut vom Darm zur Leber transportieren, ist sozusagen die Grenze, wo man sagt, hier ist rechts und hier ist links. Das ist anatomisch vorgegeben. Es gibt die linksseitige Operation, bei der bei onkologischen Indikationen, also bei Krebs, immer die Milz mit entfernt werden muss, um die Lymphknoten im Bereich der Milz mit zu entfernen. Und es gibt die rechtzeitige Operation, die sogenannte Whipple'sche Operation, bei der der Kopf der Bauchspeicheldrüse aus technischen Gründen auch der Zwölffingerdarm entfernt werden muss, in aller Regel auch die Gallenblase entfernt wird oder die Gallenblase auch mit entfernt wird und fakultativ ein Stückchen des Magens entfernt werden kann, wobei das funktionell für den Patienten relativ wenig Auswirkungen hat.
Mhm. Wie gut sind denn die Aussichten auf Heilung, wenn eine Operation gut gelingt? Also
das Problem des Bauchspeicheldrüsenkrebses ist, dass er sehr, sehr häufig wiederkommt. Bei den allermeisten unserer Patienten, auch wenn der Tumor weit im Gesunden entfernt worden ist, kommt nach einem bestimmten Zeitpunkt der Tumor wieder. Das kann im Bereich des Operationsfeldes auftreten, also im Bereich der Blutgefäße zur Leber und zum Darm, die ja belassen werden müssen. Es kann aber auch als Metastasen auftreten, sodass leider bei den meisten Patienten zwar eine gewisse Lebensverlängerung durch eine Operation erreicht werden kann, aber auch dort keine Heilung über viele Jahrzehnte erreicht wird.
Nun gibt es ja den Ansatz, auch Tumorerkrankungen zu kontrollieren, sag ich mal, durch auch mit neuen Medikamenten, die zielgerichtet wirken. Welche Rolle spielt das bei einem Pankreaskarzinom?
Da sind sehr, sehr viele Studien dazu gemacht worden und Pankreaskarzinom war immer sehr, sehr früh dabei, wenn ein neues Medikament auf den Markt gekommen ist. Bislang sind leider die zielgerichteten Therapien haben bisher keine durchschlagenden Therapieerfolge zeigen können. Auch die Immuntherapie funktioniert im Pankreaskarzinom sehr viel schlechter oder fast gar nicht im Vergleich zu anderen Tumorentitäten, weil einfach dieser Tumor immunologisch zum Beispiel relativ stumm ist, also er wenig immunologische Auffälligkeiten hat.
Sie hören die Sprechstunde im Deutschlandfunk mit Martin Winkelheide. Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse ist unser Thema heute und unser Studio-Experte ist Professor Uwe Wittel vom Universitätsklinikum in Freiburg. Er hat Ihre Fragen gesichtet. Es hat eine Hörerin aus Süddeutschland uns angerufen. Sie berichtet, sie hatte eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Sie ist ins Krankenhaus gegangen. Das hat sich dann erstmal wieder gelegt. Dann sind weitere Koliken gefolgt. 2020 wurde die Galle entfernt. Und sie fragt, war möglicherweise eine CT-Untersuchung schädlich für die Bauchspeicheldrüse? Die Frage an Sie, steigt das Risiko auch an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken durch die Entfernung der Galle?
Da gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Entfernung der Galle das Risiko des Bauchspeicheldrüsenkrebses erhöht und auch die CT-Untersuchung selbst hat kein messbares Erhöhung des Krebsrisikos zur Folge.
Am Telefon eine Hörerin, Margit Messmer. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Sie haben eine Frage zu Zysten in der Bauchspeicheldrüse?
Ja, ich habe im letzten Jahr folgende Diagnose gekriegt. Großes B, großes D, Strich, großes I, P, M, N des Pankreaskopfes, keine Hinweise auf das Vorliegen einer SZN?
Oh, das klingt nach Mediziner-Chinesisch, aber Herr Wittel lächelt schon. Vielleicht, Herr Wittel, vielleicht können Sie erstmal auflösen, worum geht's.
Sie sprechen ein wichtiges Thema der Bauchspeicheldrüsenerkrankungen an, das sind diese Zysten der Bauchspeicheldrüse. Während Zysten in der Leber und in der Niere eigentlich immer harmlos sind oder in den allermeisten Fällen harmlos sind, sind Zysten der Bauchspeicheldrüse Veränderungen, die auch Krebsvorstufen darstellen können. Das Ungeschickte dabei ist, die sind relativ häufig. Also bei 70-jährigen Menschen kommen Zysten in ungefähr 40% der Fällen bis 6 mm Größe vor in der gesunden Normalbevölkerung. Die Schwierigkeit ist eben abzuschätzen, ob eine Zyste eine Krebsvorstufe ist oder eben keine Krebsvorstufe ist und das, was Sie genannt haben, dieses Nebengangs-IPMN oder BD, heißt Branch Duct Type IPMN, ist eine Form dieser Krebsvorstufen der Bauchspeicheldrüse. Wenn die bestimmte Risikofaktoren aufweisen, sollten sie prophylaktisch entfernt werden. Und in Ihrem Befund stand auch...
Würde man dann nur die Zyste entfernen? Oder?
Das geht leider technisch in allermeisten Fällen nicht besonders gut, nur die Zyste zu entfernen. Es gibt wenige Indikationen, wo das möglich ist. In aller Regel ist tatsächlich eine formelle Pankreasresektion, also wie beim Krebs oder fast wie beim Krebs, auch notwendig.
Das heißt, wie viel bleibt dann übrig von der Bauchspeicheldrüse?
In aller Regel die Hälfte.
Und das reicht?
Bei 80% der Menschen also es gibt im Prinzip zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Eben die endokrine Funktion, also die Steuerung des Blutzuckers. Da reicht es in 80% der Fällen, reicht die Hälfte der Bauchspeicheldrüse aus. Und es gibt eben die exokrine Funktion, also die Abgabe von Verdauungsenzymen und die Verdauungsfunktion. Und da ist es so, wenn man den Kopf entfernt, braucht man ungefähr in 80% der Fällen einen Ersatz dieser Enzyme. Wenn man nur den Schwanz entfernt, ebenfalls in ungefähr 20% der Fällen einen Ersatz der Enzyme. Also das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die ersetzt werden müssen nach einer Pankreasresektion. Ja.
Frau Messmer,
ja.
Haben wir Ihre Frage beantwortet?
Ja, bin jetzt ein bisschen...
Oder ging das jetzt zu viel?
Wie es weitergeht, weil also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen nochmal eine MRT-CP und da hieß es, hat sich nichts verändert. Also soll man das weiterhin beobachten oder soll man jetzt schon zur Zeit schreiten?
Genau. Das ist so, wenn Sie keine Risikofaktoren haben, ist es so, dass man die Zyste weiter beobachten sollte. Da sind sehr gute Leitlinien von den internationalen Gesellschaften definiert worden, wie man das machen muss. Und diese Leitlinien sind eigentlich auch sehr sicher. Das heißt, das würde bedeuten, dass man in zeitlich definierten Abständen je nach Größe der Zyste jetzt empfehlen würde, entweder in 2 bis 3 Jahren oder in einem Jahr die Zyste weiter zu kontrollieren.
Okay, gut. Okay, ja, dann bedanke ich mich.
Ja, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf. Alles Gute.
Guten Tag.
Ja, auch so einen schönen Tag. Wir haben noch eine Mail bekommen von Herrn Huppert. Er berichtet, er litt an einer chronischen Bauchspeicheldrüsenkopfentzündung. Die ist nun nach 6 Jahren im MRT nicht mehr nachweisbar. Aber jetzt hat sich eine Pankreasatrophie eingestellt und das Fett wird schlechter abgebaut. Er fragt, was kommt da auf mich zu noch?
Das ist auch ein typisches Symptom der chronischen oder stattgehabten Bauchspeicheldrüsenentzündung, dass eben bestimmte Folgen davon bleiben. Und wenn die Atrophie der Bauchspeicheldrüse auftritt.
Das heißt, sie bildet sich dann zurück.
Genau, die Rückbildung der Bauchspeicheldrüse auftritt, dann sinkt irgendwann auch die Funktion der Produktion der Verdauungsenzyme. Und das ist ein Prozess, der normalerweise nicht angehalten werden kann. Das heißt, es wird sukzessive immer etwas mehr werden, dass die Funktion der Bauchspeicheldrüse nachlässt und den Ersatz der Enzyme zu den Mahlzeiten eingenommen werden muss.
Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, unser Thema heute hier in der Sprechstunde. Unser Studioexperte ist Professor Uwe Wittel, Leiter des Internationalen Pankreaskarzinomzentrums an der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Universitätsklinikum in Freiburg. Bevor Professor Uwe Wittel weitere Fragen von Ihnen beantwortet, wollen wir uns mit einem Aspekt des Hauptthemas genauer beschäftigen, der Ernährung. Worauf müssen Patienten mit Bauchspeicheldrüsenproblemen achten? Birgitta Tummel ist Ernährungstherapeutin und Beraterin in Bonn und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Tummel.
Hallo, Herr Winkelheide.
Die Bauchspeicheldrüse hat ja wichtige Funktionen bei der Verdauung und wenn sie nicht mehr richtig arbeitet oder weg ist, weil sie operiert worden ist, dann muss das ja sozusagen ersetzt werden. Wie gut funktioniert das schon?
Ja, der Professor Wittel hat es ja eben angesprochen, dass wenn Teile der Bauchspeicheldrüse entfernt werden, bis zu 80% der Patienten dann eben die Enzyme, die Bauchspeicheldrüse bildet, für die Verdauung ersetzen müssen. Also das ist das Häufigste. Im schlechtesten Fall wird halt auch der Hormonanteil der Bauchspeicheldrüse entfernt und dann müssen eben auch, dann geht es wie bei einem Diabetiker des Typ 1, das heißt, dann muss auch das Insulin ersetzt werden.
Fangen wir mal mit den Enzymen nochmal an. Also die Enzyme sind wichtig, um Fett verdauen zu können. Worauf muss ich ganz praktisch achten? Wie viel Enzyme ich nehme, hängt das davon ab, was ich esse?
Genau. Ne? Also ganz wichtig ist die bedarfsadaptierte Abnahme. Das heißt, dass ich bei einer fettreichen Mahlzeit mehr Enzyme einnehme als bei einer fettarmen Mahlzeit. Wenn ich morgens einen Obstsalat mit Magerquark esse, dann brauche ich ganz wenig. Wenn ich mittags einen Burger mit Pommes und Mayo esse, brauche ich unter Umständen 5-6 von diesen Kapseln, die es dazu gibt. Und diese Kapseln sind halt standardisiert mit internationalen Einheiten, wobei man davon ausgeht, dass 2000 von diesen Einheiten helfen, 1 Gramm Fett zu verdauen.
Wichtig ist ja auch, dass sie zu der Mahlzeit eingenommen werden und nicht vor der Mahlzeit, oder?
Ja, tatsächlich haben viele Patienten es so gelernt, dass sie Mahlzeiten erhalten oder dass sie Medikamente eine halbe Stunde vor einer Mahlzeit einnehmen. Das hilft bei Verdauungsenzymen wenig, denn die müssen wirklich mit der Mahlzeit im Darm ankommen, dort, wo die Fettverdauung stattfindet. Und das kann auch notwendig sein, dass man die Mahlzeit unterbricht und wenn man eben eine sehr fettreiche Mahlzeit zu sich nimmt, dass man dann 3 bis 4 Häppchen mit diesen Enzymen zu sich nimmt.
Ein Hörer hat uns gemailt und fragt, wie kriegt man das denn eigentlich hin, wenn man Bauchspeicheldrüsenkrebs hat und die Bauchspeicheldrüse fehlt, dass man wieder an Gewicht zulegt? Also welche Lebensmittel sind gut geeignet und welche sind auch gut verträglich?
Na, da fängt es erstmal damit an, dass diese Enzymeinnahme eben bedarfsgerecht sein sollte, denn sonst kann man oben rein nehmen, was man will. Wenn es nicht aufgenommen wird, wird man keine Gewichtszunahme erreichen. Aber natürlich bei einem Bauchspeicheldrüsenkrebs ist oft schon eine Mangelsituation da. Deswegen ist es nicht egal, was man aufnimmt, sondern man sollte versuchen, möglichst Vitamin-, mineralstoffreiche Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die aber gleichzeitig auch gut verdaulich sind. Denn bei Bauchspeicheldrüsenproblemen sind auch häufig Blähungen und so dabei. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kohlroulade esse beispielsweise, dann bekommt es vielen Menschen einfach nicht. Ne? Mhm. Dann lieber etwas, was man früher vielleicht als Schonkost bezeichnet hat, sowas wie Kartoffelpüree, gerne mit Sahne oder mit Butter, entsprechend wenn die Enzyme bedarfsgerecht substituiert sind, kann das auch gut vertragen werden. Und dann eher nicht gebratene, sondern eher gedünstete Fisch oder Fleisch und gerne mehrere Mahlzeiten am Tag, dass man wirklich ins Kalorienüberfluss kommt und wieder Gewicht zunehmen kann.
Sie haben vorhin gesagt, dass es auch, wenn das Insulin nicht mehr produziert wird, dass man dann sozusagen, dass die Menschen dann Diabetiker sind. Aber das heißt, sie müssen das Insulin sich ja dann auch spritzen und auch genau ausrechnen. Das setzt ja voraus, dass die Menschen wirklich gut geschult werden.
Das sollte bei beidem der Fall sein, denn auch Fettmengen zu berechnen, fällt ja vielen Menschen nicht so leicht. Aber ja, Diabetikerschulung, die muss ganz besonders sein, denn man muss wirklich die Kohlenhydrate auch gut abschätzen. Man muss wissen, wie schnell ein Insulin wirkt, wie schnell die Kohlenhydrate ankommen oder so. Das ist ja intensive Arbeit.
Es sind viele Einzelfragen zu einzelnen Präparaten noch gekommen. Eine wollte ich vielleicht noch nennen. Da wurde einer Patientin eben vom Arzt empfohlen, noch Artischockenpräparate zusätzlich zu nehmen. Ist sowas wichtig? Macht das Sinn? Oder kommt es vor allen Dingen eben auf die Regulation des Fettstoffwechsels und des Zuckerstoffwechsels an?
Ja, Artischockenpräparate sind meines Wissens solche Bitterstoffe, die eher dazu führen, dass die Gallenblase kontrahiert. Und die Galle hilft natürlich beim Emulgieren der Fette.
Also heißt, kann sinnvoll sein?
Kann man machen, wäre aber jetzt nicht die erste.
Nicht die erste Wahl. Okay, ja. Birgitta Tummel war das, Ernährungstherapeutin, Ernährungsberaterin in Bonn. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Tummel.
Gerne.
Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, unser Thema heute. Zu Gast im Studio Professor Uwe Wittel vom Universitätsklinikum in Freiburg. Und aus Lübeck, wenn ich das richtig gesehen habe, hat uns Herr Meissner angerufen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Meine Frau wurde operiert und zwar die Operation fand statt nach der Da Vinci-Methode mit einem Roboter, der diese Methode ausführt. Können Sie mir da etwas Näheres sagen?
Ja, Herr Wittel.
Ja, sehr gerne. Das ist im Prinzip eine Eine Methode, bei der auf den großen Bauchschnitt der normalen Operation verzichtet wird und alles mit diesem Da Vinci-Operationsroboter dann im Prinzip operiert wird. Das ist sicherlich von der Komplexität des Eingriffes für dieses minimalinvasive Verfahren eine relativ komplizierte Operation. Es gibt auch nur wenige Zentren in Deutschland, die das in dieser Form anbieten. Lübeck ist eben eines davon. Und momentan ist die Wertigkeit der Operation unklar. Man weiß nicht, ob irgendwelche unerwarteten Probleme dabei langfristig auftreten. Wahrscheinlich ist es aber, passiert ja im Bauchraum genau das Gleiche, wie wenn man dann eröffnet hat, sodass es wahrscheinlich einfach ein patientenschonenderes Verfahren ist für den Patienten und er einfach postoperativ schneller auf die Beine kommt.
Der Roboter, das hört sich sehr gut an. Meine Frau ist gestern operiert worden. Und da ist die Aufregung natürlich sehr groß. Ich hoffe, dass dieser Roboter die Sache unterstützt und sehr gut hilft.
Ja, ich denke, davon kann man ausgehen. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle, Ihrer Frau, eine gute Genesung, dass sie das im Prinzip schnell auf die Beine kommt.
Mhm. Ja, vielen Dank für Ihre Auskunft.
Ja, Herr Meissner, herzlichen Dank auch und Grüße nach Lübeck und alles Gute für Ihre Frau.
Danke.
Welchen Anteil hat der Roboter denn? Also ich meine, das klingt immer, Roboter denkt man immer, dass die operieren dann so ganz alleine. Nee, machen sie ja nicht, ne? Oder?
Es ist im Prinzip ein komplizierteres Werkzeug. Es ist basiert auf der Bauchspiegelungstechnik und man hat eben die Möglichkeit mit dem Roboter, die kleine oder kleinere Greifarme abzuwinkeln und eben auch in bestimmten Winkeln Nähte zu platzieren, die in der normalen Laparoskopietechnik so nicht möglich sind, weil man durch die Zugänge einfach limitiert ist. Es ist ein verhältnismäßig neues Verfahren, das sicherlich an wirklich nur einer Handvoll Kliniken in Deutschland für die Pankreas-Kopfresektion momentan auch eingesetzt wird. Man wird im Laufe der nächsten Jahre sicherlich vermehrt mit dem Roboter operieren. Und das wird ein Verfahren sein, das wird sicherlich in den nächsten 10, 20 Jahren kommen und in vielen Bereichen auch das Standardverfahren werden.
Ein Punkt ist die Operation, aber worauf es ja dann ankommt, ist auch mögliche Komplikationen früh zu erkennen, nachher, nach der Operation und gegenzusteuern.
Absolut.
Wahrscheinlich genauso wichtig wie die Operation selber, oder?
Mindestens. Die Schwierigkeit und der Vorteil der großen Pankreaszentren ist, wenn man die Operation häufig durchführt, sieht man eben auch die Komplikationen häufiger und die gesamte Mannschaft ist darin geschult, Komplikationen zu erkennen und frühzeitig zu behandeln. Insbesondere, wenn ein Leck dieses Bauchspeicheldrüsensaftes austritt, kann er eben auch Strukturen andauen, die wichtig sind. Insbesondere gefährlich wird es dann, wenn die Blutgefäße zur Leber und zum Darm angefressen werden.
Moment, also das Problem ist dann, dass die Bauchspeicheldrüse leckt sozusagen und dass die Verdauungsenzyme austreten?
Genau, wenn die für die Pankreas-Kopfresektion muss die Bauchspeicheldrüse wieder an den Darm neu angenäht werden. Mhm. Und im Bereich dieser Nahtstelle kann es zu Lecks kommen. Das passiert in 5-15% der Fällen passiert das. Also es ist gar nicht selten, dass so etwas auftritt. Und was man typischerweise macht, ist, man leitet diese Flüssigkeit einfach nach außen ab und dann kann sie keinen Schaden anrichten. Und in ganz seltenen Fällen kann es eben auftreten, dass Blutgefäße von diesem Sekret angefressen werden und zu lebensbedrohlichen Blutungen führen. Und da muss das Team einfach geschult sein, sofort zu reagieren und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, weil dann ist so eine Komplikation verhältnismäßig harmlos, wenn man sie frühzeitig behandelt, wenn man sie aber sozusagen nicht
erwischt. Ist nichts, was man laufen,
oder eben
nichts, was man laufen lassen kann.
Genau, kann man einfach nicht laufen lassen, genau so ist es.
Andrea Glaser aus Würzburg hat uns angerufen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich habe eine Frage zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Ich hatte 2003 eine sehr heftige Bauchspeicheldrüsenentzündung, die wohl einfach dadurch bedingt war, weil ich zu lange gewartet hatte. Da sind dann die Lipasewerte auf 700 gestiegen. Und als ich dann in die Klinik eingewiesen war, wurde erstmal eine Nahrungskarenz angeordnet. Dadurch haben sich die Beschwerden auch sofort gegeben. Und es wurde in der weiteren Diagnostik eine Magen- und Darmspiegelung gemacht und ein MRT. Und der Radiologe, also anders als der Internist, der Radiologe hatte eine beginnende chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung festgestellt, obwohl ich zuvor niemals Probleme mit der Bauchspeicheldrüse hatte. Und ich habe aufgrund dessen war ich natürlich erstmal ein bisschen besorgt. Es war zusätzlich bei der Darmspiegelung hatte sich die Diagnose einer Colitis ergeben. Jetzt wäre meine erste Frage, ist die Colitis durch die Bauchspeicheldrüsenentzündung entstanden oder eher umgekehrt, weil man ansonsten konnte man keinerlei Grund für die Bauchspeicheldrüsenentzündung feststellen. Und ich bin aufgrund dessen dann, war an der Uniklinik in Würzburg.
Vielleicht machen wir erstmal die erste Frage. Also cool.
Ja, okay.
Also es gibt tatsächlich autoimmuninduzierte Pankreaserkrankungen. Das ist die Autoimmunpankreatitis, die allerdings sehr spezifisch ist und mit einem bestimmten Immunglobulin assoziiert ist. Dass die Colitis damit zusammenhängt, ist prinzipiell möglich, aber nicht das Wahrscheinlichste, muss man da sagen.
Also es kann auch sein, dass die zwei Sachen sich unabhängig voneinander entwickelt haben.
Das kann sehr gut sein.
Ich habe auch seitdem, die Colitis ist also schon lange in Remission, ich habe da seitdem keine Probleme mehr gehabt. Auch mit der Bauchspeicheldrüse in der Folgezeit nicht. Ich bin dann jährlich zur Kontrolluntersuchung gegangen und es hat sich nie etwas ergeben. 2011 hatte ich dann sehr starke Rückenschmerzen und mein Großvater ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Deshalb war ich natürlich beunruhigt und da wurde dann eine Endosonographie durchgeführt. Da hat sich dann herausgestellt, dass die chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung, die 2003 diagnostiziert wurde, sich nicht bewahrheitet hat. War wohl eine Fehldiagnose. Jetzt ist meine Frage, welche Vorsorge kann ich ansonsten betreiben, beziehungsweise wie hoch ist denn dann das Risiko für mich, aufgrund der Erkrankung und der Vorgeschichte, einen Pankreastumor zu entwickeln?
Also, zur ersten Teil der Frage, es ist so, dass die Diagnose der chronischen Pankreatitis eine klinische sein sollte. Das heißt, sie müssen mehrere Schübe haben und dann gibt es sekundäre Zeichen, die im Kernspinn oder in einer Endosonographie gesehen werden können. Das heißt, dass dort die Diagnose ist manchmal nicht ganz einfach und es kann sehr gut sein, dass da eben Unschärfen, sage ich jetzt mal, bei der Diagnose einer chronischen Pankreatitis entstehen. Das zweite ist, wie groß ist Ihr Risiko, wenn Ihr Großvater am Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben ist? Das ist ein Risiko, was wahrscheinlich ähnlich der Normalbevölkerung ist. Es ist zumindest momentan gefordert, dass über zwei Generationen im Vorfeld Bauchspeicheldrüsenkarzinome aufgetreten sein müssen oder in besonders jungen Jahren ein Bauchspeicheldrüsenkarzinom auftritt. Für diesen Fall ist eine genetische Untersuchung und Beratung etwas, was wir dem Patienten empfehlen würden. Ansonsten ist es wahrscheinlich einfach ein sporadisches Bauchspeicheldrüsenkarzinom. Das sind die weit über 90% der Fälle treten nicht im Rahmen eines genetischen Risikos auf.
Sie sagten in jungen Jahren, heißt unter 50?
Also unter 50 würde man im Prinzip da beginnen, genau.
Ja. Wann treten Bauchspeicheldrüsenkrebse besonders gehäuft auf? In höherem Alter?
Typischerweise ist der Erkrankungsgipfel in den frühen 70ern.
Ich bedanke mich bei Frau Glaser. Grüße nach Würzburg. Und Herr Wagner aus Offenburg ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Wagner.
Guten Morgen in die Runde. Ich habe eine Frage. Ich habe 1990 Gallenkrebs festgestellt. Dann habe ich Chenofalk und Ozofalk genommen, 2 Jahre lang. Und normalerweise müsste ich nach 10 Jahren das wieder nehmen. Und heute habe ich wieder Gallenprobleme. Was würde Sie da empfehlen, nochmal wieder Chenofalk und Ozofalk zu nehmen?
Also Sie haben Ihre Gallenblase aber noch?
Ja, habe ich noch.
Haben Sie noch. Wenn sich immer wieder Gallengries in der Gallenblase bildet und es eben symptomatisch ist im Sinne von Beschwerden, Krämpfen, Koliken, dann würde man eigentlich eher empfehlen, die Gallenblase zu entfernen, als Medikamente langfristig einzunehmen, wenn das medizinisch irgendwie möglich ist, eine Operation.
Das heißt, dann gibt es die Probleme nicht mehr?
Dann hat man das Problem nämlich nicht mehr, genau.
Ja. Ich bedanke mich bei Herrn Wagner. Grüße nach Offenburg. Wir haben eine Mail bekommen von einer Hörerin, die berichtet, bei ihrem Partner ist ein Gallengangkarzinom diagnostiziert worden, danach folgte eine Whipple-Operation und danach eine Chemotherapie und es gab diverse Kontrolluntersuchungen dann ohne Befund, also vor allen Dingen mit bildgebenden Verfahren und dann im Juli diesen Jahres kam es dann eben zu einem Darmverschluss im Dünndarm, eine Operation, man hat festgestellt, es sind Metastasen Und die Frage ist von ihr, wie kann es sein, dass ein Krebs nicht früher erkannt wird, trotz der vielen Bildgebungen? Sieht man einen Tumor im Bauchraum nicht gut? Fragezeichen.
Ja. Das spricht ein großes Problem an. Also sowohl bei der primären Diagnose des Bauchspeicheldrüsenkrebses ist es so, dass in 30% der Fällen der Tumor genauso aussieht, wie das darum herumliegende Gewebe. Das heißt, oft erkennt man die Tumore nur, weil sie zum Beispiel den Bauchspeicheldrüsengang aufstauen oder weil sie ein Gefäß zudrücken, aber nicht den Tumor selber. Die sind oft sehr, sehr schwer einzugrenzen.
Also man sieht nur die Effekte, oder?
Man sieht nur den Effekt des Tumors oft. Hm. Und in dem besonderen Fall ist es so, dass möglicherweise Absiedlungen im Bereich des Bauchfells aufgetreten sind. Und diese sind per se in den Schnittbildgebungen sehr, sehr schwer zu diagnostizieren. Das ist ein bekanntes Problem, dass man eben Bauchfellabsiedlungen, insbesondere kleinere Bauchfellabsiedlungen oder solche, die eben im Bereich von operierten Gebieten auftreten, oft sehr spät entdeckt erst.
Eine ähnliche Frage kommt von einer Hörerin aus Hamburg auch, wo der Partner Mitte August verstorben ist. Und sie fragt eben, macht es einen Unterschied, ob man ein MRT macht oder CT? Also gibt's oder sind alle diese Bildgebungen begrenzt von der Aussagekraft her?
Ich würde sie als eigentlich gleichwertig bezeichnen. Es gibt einige Vorteile des Kernspins, es gibt einige Vorteile des CTs. Ich denke, es spielt in der Summe keine große Rolle, ob man jetzt einen Kernspin oder einen CT macht. In der langfristigen Überwachung ist sicherlich bei den Zysten zum Beispiel das Kernspin dem CT vorzuziehen, schon allein aufgrund dessen, dass eben keine Strahlenbelastung auftritt.
Mhm. Ein Hörer hat uns gemailt und berichtet, er hatte einen Gewichtsverlust von 4 Kilogramm auf jetzt 71 Kilogramm, das ist 73 Jahre alt, obwohl er an der Ernährung eigentlich nicht viel geändert hat, hat keine Schmerzen, ist aber sehr matt und müde. Und die Frage, was Sie ihm raten, um zum Beispiel einen Tumor auszuschließen?
Ja, das ist auch ein Punkt natürlich. Selbst wenn der Bauchspeicheldrüsenkrebs mit einem Gewichtsverlust einhergeht, so geht nicht der Gewichtsverlust mit dem Bauchspeicheldrüsenkrebs einher. Das heißt, der Umkehrschluss dessen ist natürlich nicht immer oder ist eigentlich nicht richtig, weil einfach viele Menschen Gewicht verlieren, ohne Bauchspeicheldrüsenkrebs zu haben. Wenn man wirklich einen klinischen Verdacht hat, und die Leitlinie würde momentan nicht empfehlen, bei lediglich einem Gewichtsverlust gleich Bildgebung durchzuführen, wäre das Kernspin sicherlich die Methode der Wahl, um einen Bauchspeicheldrüsentumor auszuschließen, wenn man da einen klinischen Verdacht hat.
Es sind mehrere Fragen gekommen, die darum bitten, sozusagen einen Blick in die Zukunft zu werfen. Als ein Stichwort wird die mRNA-Technologie genannt. Welche Hoffnungen ergeben sich da in Bezug auf Bauchspeicheldrüsenkrebs? Das ist ja, wäre ja eine Variante, um zum Beispiel immunologisch was zu machen. Aber Sie haben schon gesagt, Bauchspeicheldrüsenkrebs ist schwierig, weil sozusagen immunologisch stumm.
Das ist genau das Problem, dass eben die Immunologie im Bauchspeicheldrüsenkrebs bislang keinen durchschlagenden Erfolg hatte. RNA-basierte Substanzen können natürlich, Methoden, die möglicherweise in der Zukunft eine Rolle spielen. Auch da gilt es abzuwarten, bis klinische Studien hierzu vorliegen. Das Bauchspeicheldrüsenkarzinom ist ja in einer hohen Zahl der Fälle, hat es bestimmte Mutationen. Das sind KRAS-Mutationen, die da sehr, sehr häufig auftreten. Und das stellt möglicherweise für das Bauchspeicheldrüsenkarzinom einen Therapiezweig dar, der möglicherweise in der Zukunft zunehmend eine Rolle spielt.
Da geht es darum, das ist ein Signalweg, der die Zellteilungsgeschwindigkeit sehr stark beeinflusst. Also da geht es dann aber eher um eine gezielte Therapie. Ne?
Das ist genau so eine targetete Therapie wäre das, dass man versucht eben diesen Zellteilungsweg zu attackieren mit dem Medikament.
Also sozusagen die Zellteilungsgeschwindigkeit zu bremsen.
Ja.
Ein Problem ist ja häufig, dass man bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, wenn man da genetische Untersuchungen macht, dass man da oft sehr komplizierte, sehr komplexe Störungen findet. Also dass es nicht so ganz klare Mutationen gibt, die entscheidend sind für den Tumor. Wie kommt das?
Das ist in der Tat richtig, dass eben das Mutationsmuster im Bauchspeicheldrüsenkarzinom doch sehr, sehr heterogen ist. und dass eben die häufig vorkommenden Mutationen, wie zum Beispiel diese KRAS-Mutationen, momentan eben sehr schwierig anzugehen sind, sodass momentan auch die Ergebnisse eines molekularen Tumorboards nicht in allzu vielen Fällen zu einem wirklich deutlichen Therapiewandel letztlich führen können.
Und wie so häufig bei zielgerichteten Therapien, das ist nicht die Wunderpille für alle, sondern eben immer für eine ganz klar umgrenzte kleine Gruppe von Patienten.
Es ist eine individuelle Therapie für einen einzelnen Patienten.
Wir haben noch eine Frage bekommen von einer Hörerin, die nochmal explizit fragt, welche Laborwerte weisen denn auf Störungen oder Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse hin?
Was bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse auftritt, ist, dass die Verdauungsenzyme ins Blut übergehen. Und das ist die Amylase und die Lipase, die dann im Blut auftauchen und eben dort sich als Parameter deutlich erhöht zeigen können. Wobei man sagen muss, die Höhe des Wertes selbst über die Erkrankung und die Prognose der Erkrankung keine Aussage treffen kann.
Das heißt, was bedeutet das dann ganz praktisch?
Man kann damit im Prinzip klinisch die Bauchspeicheldrüsenentzündung zum Beispiel diagnostizieren. Ist der Wert dreimal höher als der obere Normwert, ist damit, wie gesagt, schon die Diagnose möglich, ohne weitere Untersuchungen machen zu müssen.
Und dann würde man versuchen, gegenzusteuern, wenn eine Entzündung...
Soweit das irgendwie möglich ist, genau.
Genau. Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, das war heute Thema der Sprechstunde. Herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen haben, die uns gemailt haben. Dank an unseren Studiogast, Professor Uwe Wittel. Er ist geschäftsführender Oberarzt und Leiter des Internationalen Pankreaskarzinomzentrums an der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Universitätsklinikum in Freiburg. Herr Professor Wittel, herzlichen Dank. Schön, dass Sie hier waren in Köln.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Am Mikrofon bis hierhin war Martin Winkelheide. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Wir hören uns. Tschüss.